die Weinbrater.
Nagi und Nelly trinken Wein.
Weil wir es lieben.
Und mit euch teilen. Hoi Nagi.
Ciao Nelly.
Und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Folge von der Weinbrater. Nagi, es ist schwierig. Ich habe die neue Police von der Krankenkasse bekommen. Es geht wieder rauf. Das Inflationsgespenst geht um. Energiekosten sind im Hoch.
Die Weltwirtschaft kriselt.
Und das schlägt alles natürlich aufs Budget von einem Weinfreund, oder? Also ich habe jetzt nicht mehr so viel Führung, um mir noch schöne Flaschen zu kaufen.
Ja, aber du bist jetzt gerade vollgeladen reingekommen.
Ja, darum habe ich gedacht, hey, es muss ja nicht immer teuer sein.
Also teuer muss es ja nie sein, weil wir haben ja eine Grenze, 30 Stutz.
Genau, 30 Franken dürfen Wein bei uns maximal kosten. Aber jetzt habe ich gedacht, jetzt gehe ich mal ans untere Ende, oder? Und dann bin ich im Aldi gestanden, vor dem Weingestell und sehe da ein Wein für 3,99 Franken.
Also du hast dich gebückt?
Ja, nein, das ist gerade so, gerade vor mir habe ich den rausnehmen. Und dann habe ich so gedacht, das ist ja toll, oder? Ein Wein für unter 4 Franken. Und dann habe ich ein bisschen runter ins Gestell geschaut und dann habe ich noch einen gesehen für 2,95 Franken. Und dann bin ich fast ein bisschen so einen Kaufrausch reingekommen. Ich habe mich fast nicht mehr bremsen und habe da zugelangt. Und ja, bin dann mit diesen 7-8 Stutz zur Kasse raus und habe 2 Flaschen Wein daheim gehabt. Und die stehen jetzt hier bei uns auf dem Tisch.
Ich sehe schon, es gibt einen fröhlichen Abend.
Ich hoffe es, oder? Also, ich meine, Wein für 4 Stutz. Das müssen wir schon mal anschauen. Vielleicht ist es ja etwas.
Ja, dann steigen wir mal ein.
Fangen wir mal an damit, wie ist das überhaupt möglich, ein Wein für 4 Stutz zu produzieren? Das ist etwas, was mir nie in den Kopf hineingegangen ist. Wie kann man so einen billigen Wein herstellen?
Du, schau, ich habe da eine Modellrechnung gefunden beim Recherchieren und dort heisst es, an einem deutschen Beispiel, Flasche Wein 2,99 im Laden. 2,99
Euro haben wir jetzt.
Richtig. Gut. Genau. Mhm. Jetzt rechnest du mal einst die Mehrwertsteuer von 19% ab, also ein Fünftel. Dann bist du noch bei 2,51. Ja? Und dann nachher hast du noch irgendwo eine Marge von dem, wo das dir will antreien will. Oder antun, ich weiss es noch nicht.
Vom Laden, oder? Der muss ja auch noch irgendwie etwas verdienen.
Und wenn die 35% Marge, die man im Schnitt so ansetzt, abziehst, dann sind noch 1,63 Euro kommen. Und dann hast du aber noch nicht gerechnet, was du an Arbeit und Material brauchst, oder?
Also Material haben wir da, Flaschen, Etiketten, Verschlusskapseln, so Zeug, oder? Was macht das aus?
Dann liegst du irgendwo bei einem 1,30 Euro. Gut, und jetzt musst du das eigentlich umlegen und du gehst davon aus, dass der dir das Zeug verkauft, der geht mit einem Dumpingpreis rein, weil er ja liebäugelt, dass er eine grosse Masse absetzen kann,
also,
oder?
Also kannst du noch ein bisschen runterverhandeln, sehr schön.
Genau. Und dann landet man irgendwo bei 73 Cent. Nur, der Clou, da hat der Produzent noch gar keinen Gewinn gemacht. Und es sind, weißt du, in dem Segment die ganze Chemie nicht zahlt, du hast noch keine Hefe zum Vergären oder Enzyme zum Klären und drum und dran. Du hast die Löhne noch nicht zahlt von deinen Leuten im Keller, von deinen Leuten irgendwo in der Reben, oder? Und irgendwo Kosten von den Maschinen, die du da lässt, durch den Rebberg fahren. Also, ich meine, die wunderbaren Vollernter, die ja dann so durchfräsen bei der Ernte, mit irgendwie, weiss Gott, was für Mechanismen das Zeug einsaugen und dann so aberntet und dann noch hast du noch ganz viel Blattmaterial und weiss der Gucker, was alles drin. Der braucht auch noch mal Benzin, braucht auch noch irgendwie Wartung und drum. Das ist alles nicht dabei.
Also das ist, wenn aus diesen restlichen 70 Cent muss das irgendwie finanziert werden.
Genau.
Eins kann man schon ein bisschen raushören. Wir sind jetzt hier nicht beim handwerklichen, mit Liebe gemachten, vom Winzer mit seinem eigenen Schweiß produzierten Wein. Nein, wir sind hier in der Weinmassenproduktion. Da werden Hektare einfach auf grossen Flächen maschinell abgeerntet und das Zeug wird relativ zackig nachher in Wein umgesetzt. Jetzt muss ja das nicht unbedingt schlecht sein. Also der Mensch lebt ja mit viel industriell hergestellten Massenprodukten. Blöd gesagt, ist auch ein iPhone ein industriell hergestelltes Massenprodukt. Oder? Also das muss jetzt noch nicht unbedingt auf Qualität schlagen.
Ich finde es wahnsinnig, mir vorzustellen, dass jetzt da irgendeine Maschine durchfräst und dann hast du irgendwelche Rohranlagen, wo das Zeug vielleicht noch durchfließt. Also das sind einfach Bilder, die in meinem Kopf innen entstehen, oder? Und dann überlege ich immer so, wie ich Wein sehe, mit meiner Philosophie, oder? Habe dann eigentlich irgendwie so das Bild vom Winzer im Rebberg, wo am Krampfen ist mit seinem Team und da wirklich noch Handarbeit investiert und dann sind es meistens noch irgendwie so Hanglagen, weil das ja dann noch förderlich ist für die Pflanzen selber, aber da könntest du ja dann mit der Maschine nicht. Also müssen das ja irgendwelche Flachlandgebiete sein, wo du das Teil kannst durchjagen, ohne grossen Aufwand und mit maschinellem Aufsatz die ganzen Arbeiten erledigen.
Ja, und es ist ein Mengengeschäft, oder? Also so bei dem Massenwein, wo wir es jetzt damit zu tun haben, da zeigt man so, pro Hektar werden 7500 Liter Wein geerntet. Und bei einem super Premium-Wein sind es 2500 Liter Wein. Oder? Also der Ertrag bei guten Wein ist natürlich dann viel niedriger als bei sogenannten Billigwein. Ja gut, also offenbar gibt es das Modell und ich meine, Detailhändler sind ja sicher die Letzten, die etwas verkaufen, wenn es ihnen keinen Gewinn bringt, oder? Also irgendwie muss da Geld verdient werden. Wenn man das so ein bisschen vom Markt her anschaut, gibt es da natürlich auch dann ganz grosse Weinkellereien, die in diesem Business tätig sind, die sich auch spezialisiert haben auf die Art von Wein. In Deutschland beispielsweise gibt es die Grosskellerei von Peter Mertes, heisst die. Und dort wird geschätzt, dass sie im Jahr 300 Millionen Liter Wein umsetzen. Krass. Und mit dem machen sie einen Umsatz von angeblich 300 Millionen Euro. Big Business.
Sagen wir einen Stutz pro Buttle. Und ich meine, jetzt stell dir das mal eins vor. Du hast einen Stutz pro Buttle. Und jetzt haben wir noch die Rechnung hier gemacht. Sind irgendwie drauf gekommen, ja, irgendwo 73 Cent. Und dann hast du noch nicht einmal irgendetwas verdient. Dann bleibt ja irgendwo noch der Unterschied von 27 Cent. Und das muss ja noch aufgeteilt werden mit den Margen und allem. Wenn du jetzt die 1 Euro nimmst, also was kommt da dabei raus?
Ja, ich glaube, das müssen wir jetzt einfach probieren. Und ich meine, das Schöne ist ja, wir haben jetzt heute hier einen teuren Wein für 3,99, der kommt aus Spanien. Und wir haben einen günstigen Wein für 2,95 und der kommt aus Italien. Und jetzt frage ich dich, Nagi, wir haben die Auswahl, mit was willst du anfangen?
Nein, die Auswahl überfordert mich.
Ja, das glaube ich. Das haben wir selten, oder? Dass wir gerade aus zwei so schönen Sachen sagen, was jetzt zuerst kommt.
Ja.
Aber du musst dich jetzt halt entscheiden. Come on.
Es sind zwei grossartige Weinländer mit einem grossen Renommee, mit einer langen Historie, wo jedes Land bekannt ist für eine grosse Anzahl, ein tolles Weingebiet. Komm, wir gehen auf Italien.
Also, nehmen wir den Italiener zuerst. Sehr schön. Ich grabe mir mal die Flasche. Die war übrigens mit einem Korken verschlossen gewesen. Also schon so ein bisschen auf Edel. He?
Also ein Plastik.
Ja, aber es hat immerhin noch Kapseln drüber gehabt. Also ja. Ich schaue mal die Etikette an, da ist, ja, da ist grafisch so ein schöner Rebstock drauf. Oben steht irgendein Label, Saffo. Keine Ahnung, was das ist. Und unten ist es ein Montepulciano d'Abruzzo, also ein DOC-Wein, geschützte Herkunft. Das verspricht doch schon etwas. Ich habe gedacht, gut, jetzt habe ich die Etikette von mir. Wenn da schon ein Label drauf steht, Saffo, wie so Schnürli-Schrift, oder? So billiger Schnürli-Schrift, muss man fast sagen. Also grafisch nicht sehr überlegt. Dann google ich jetzt mal, ist das vielleicht ein Hersteller, ist das ein Winzer oder was finde ich über die Saffo raus? Und die Antwort ist, nichts. Ich finde nichts über die raus. Das ist irgendwie nicht existent. Außer der Wein vom Aldi, der kommt. Und auf der Webseite vom Aldi gibt es nicht nähere Infos, von wo jetzt ein Wein könnte kommen.
Also, was hast du jetzt genau gefunden?
Ich bin dann auf die Rückseite der Etikette gegangen und dort steht irgendeine Adresse drauf, wo der Wein abgefüllt worden soll sein. Oder? Und dort hat es eine Abkürzung, ci.vi. Und dann steht eine Strasse, Contrada Cucciullo in Ortona in Italien. Wo ist das Ortona? Hast du das mal also, nachgeschaut?
Ortona ist die Universitätsstadt der Abruzzen.
Mhm.
Und die Abruzzen sind ja bekannt für den Montepulciano, der kommt von dort. Nicht zu verwechseln mit dem Montepulciano aus der Toskana, wo aber nicht die gleiche Traube ist, sondern in den Abruzzen heisst es so, weil die Traube so heisst und in der Toskana ist es so, weil der Ort den Namen gibt. Ortona selber ein hübscher, grosser Ort, der Nähe vom Meer, mit viel Steillagen. Ich frage mich, wo machen die einen Wein für 2,35?
Okay. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber gut, Ich hatte das Kürzel C.Phi. Und dann, als ich das gegoogelt habe, bin ich auf etwas gekommen. Da gibt es nämlich eine Organisation, die heisst Chitra Vini. Ich weiss nicht, ob es die ist, aber es könnte sein. Und im Internet sind sie an dieser Adresse gelegen, die auf der Flasche angegeben ist. Wenn ich aber die Strasse google, dann kommt die zwar in dem Ort. Der Weinproduzent ist aber dann nicht an dieser Strasse, sondern so irgendwie 500 Meter entfernt von dieser Strasse. Also es ist alles ein bisschen komisch. Aber wenn sie, sagen wir, die Chitra Vini, die gibt's, oder? Dann wäre das irgendeine Winzergenossenschaft, wo offenbar 3000 Familien sich zusammengeschlossen haben und zusammen den Wein produzieren, sich eine Organisation aufgezogen haben, zum Wein produzieren.
Also eigentlich ein Genossenschaftskellerei, oder?
Ja, offenbar, ja.
Okay, spannend.
Und die schreiben auch, sie haben 50 Jahre Erfahrung, sie haben sind ein Zusammenschluss von 8 Winzergenossenschaften und sie haben technisches Personal, steht da 19 Personen. Also, das findet man raus, aber ob das die Chitra Vini ist, das findet man eben nicht raus. Auf der Flasche steht nur so eine Abkürzung, auf der Webseite vom Aldi steht gar nichts, also das ist jetzt alles ein bisschen Annahme. Aber hey, wir schenken uns das mal ein. Ich bin jetzt wirklich, freue mich fast ein bisschen, dass wir jetzt so einen schönen Italiener uns geben dürfen. Und anmutig und mit Würde schenkt mir der Nagi von dem Wein ein. Dunkelrot schimmert er aus dem Glas raus. Ein grosses Gewächs.
Also, ja, der Wein ist rot.
Er hat, glaube ich, auch Alkohol drin. So weit könnte man jetzt einmal gehen.
Ja, anständige 12,5%. In der Nase, ja, es duftet. Ich muss jetzt da gerade schnell spicken. Was schreiben die auf der Rückseite? Da steht Vino del Colore Rosso.
Also Rotwein. Präzise getroffen, muss man wirklich sagen. Eine korrekte Beschreibung.
Mit violetten Einschlägen.
Ja, die sehe ich da, ja. Das schimmert so ein bisschen durch.
Ich glaube, du lügst.
Nein, ich habe es jetzt gerade gesehen.
Ja.
Und violett. Dann, wenn die das schreiben, glaube ich das, ehrlich gesagt.
Ja, gell. Also, Papier ist geduldig.
Also, wie müsste noch sein? Come on.
Und dann sagen sie da irgendetwas von Sauerkrise, irgendeine gewisse Weichheit, dann nachher eine seidige Textur, sehr harmonisch und natürlich aber auch nebst der Harmonie viel Körper. Und dann sollte man das mit Pasta al Ragu oder mit rotem Fleisch oder mit Käse oder anderen Sachen essen.
Was ist denn, es steht eigentlich nicht so von dieser leichten Brennspritnote, die sich an meinem Gaumen hängen bleibt im Abgang. Steht da nichts drauf?
Brennsprit?
Ja, ich habe das Gefühl, es hat so ein bisschen einen Sprit-Touch drin.
Nein, den Sprit könnte ich jetzt nicht unterschreiben, aber was soll ich dir sagen? Kurz und knapp, ja, es mag technisch korrekt sein, wie du das auch schon festgehalten hast, aber sorry, das Ding hat jetzt einfach keine Seele.
Nein, jetzt musst du aber nicht auf den Brühlen Nagi. Also für mich ist das so ein Wein, der hat, ja, eben technisch korrekt, ich glaube, das ist so der kleinste Nenner, aber sonst spüre ich nichts, ich spüre da irgendwie kein Terroir und ich liebe ja den Satz, Wein ist ein Speicher von der Region, wo er drin angebaut wird, spüre ich da nicht raus, das hat irgendwie nichts, was einem Freude macht.
Jetzt wirklich ernsthaft. Beiseits aller Ironie, das ist super gemacht, aber dann hat es sich. Also ich glaube, Langzeitperspektiven sehen anders aus.
Würdest du den jetzt nicht noch 10 Jahre lagern? Vielleicht hilft das ja.
Nein, ich glaube, ich würde ihn einmal zum Kochen brauchen.
So, damit haben wir den Italiener abgetischt.
Du, aber das ist jetzt aber eine schnelle Idee
gewesen. Ja. Wenn er schlecht ist, musst du nicht so lange darüber nachdenken. Aber ich meine, ich habe wirklich etwas Kluges gemacht und dachte, ja, nein, einfach auch noch etwas Teures mitnehmen. Oder dann hätten wir ja noch den da für 3,99. Also ich jetzt nicht weiss, bei 3,99 wird dann der Kasse eigentlich aufgerundet oder abgerundet?
Ja, was hast du gezahlt?
Ja, ich weiss, ich habe noch eine Packung Chips mitgenommen und das hat nachher das Endresultat ein bisschen verfälscht. Aber also die 2 Wein und so Schachtel Pringles sind irgendwie 10,20 war am Schluss. Also nach 10,23 und dann haben sie abgerundet auf 10,20. Also zum Vorteil vom Kunden. Das muss man ihnen lassen, hast du einen Rappen gespart, 2, oder?
Ja, aber Moment, du unterschlägst jetzt Pringles.
Die habe ich im Zug hierher gegessen.
Ja, aber Die sollten doch jetzt zum Apero da dazu.
Ja, jetzt gehen wir zum Spanier über.
Ja, nein, da hinten auf dem Italiener auf der Etikette ist gestanden, man soll es mit Essen kombinieren.
Ja, aber was haben Sie dort empfohlen? Ich glaube nicht Pringles, oder?
Ja, die reden da von Käse und Fleisch und Pasta. Du wirst eigentlich so Pringles Provençal genommen haben, oder?
Ja, ich würde sagen, so von der geschmacklichen Orientierung her sind Pringles etwa entsprechend dem italienischen Wein. Aber gut, der Spanier, so, sehr schön, das ist ein Altamar. Und bei meiner Suche nach, wer hat das hergestellt, habe ich die Etikette genauer angeschaut und dann so in ganz, ganz kleiner Schrift, also mit der Brille, ich habe die Brille müssen abnehmen und die Flasche näher an mich hernehmen, steht in ganz kleiner Schrift «Hammeken Cellars». Und es ist so dezent, dass man fast das Gefühl hat, also man will nicht, dass man das wirklich findet auf der Flasche, aber...
Also du meinst, sie verstecken sich?
Ich weiß es nicht, aber die Hammeken Cellars, die kann man dann, die findet man dann im Internet. Also die gibt es. Und das ist ein grosser Laden, ehrlich gesagt. Das war ein Dan, der Nicolas Hammeken. Auf LinkedIn habe ich sein Profil gefunden, nennt sich dort Director of Innovation. Und ich habe ein Statement auf der Homepage gefunden, wo sie schreiben, wir sind ein moderner und innovativer Produzent von spanischen Weinen mit einem Portfolio, das sich auf brandete Produkte fokussiert, die entwickelt worden sind mit dem Verständnis vom Bedürfnis der Konsumenten. Also, da hat jemand den Kunden im Kopf, würde ich jetzt mal sagen.
Der Kunde oder sein Portemonnaie?
Und der Nicolas Hammeken, das ist eigentlich ein Dän und der hat es im 96 mal so ein bisschen in die Welt raus verschlagen. Der hat irgendein Weinhandelsunternehmen in Spanien übernommen und ja, hat dann irgendwie das aufbauen, macht jetzt auch selber Wein, exportiert nach Übersee in 37 Countries und exportiert 1,8 Millionen Kisten Wein im Jahr. Wenn man bei ihm auf die Homepage geht, dann findet man auch so eine kleine Weinauswahl. Also ich kann gerade sagen, der, den wir da auf dem Tisch haben, ist dort nicht drunter. Den habe ich eigentlich nie auf der Homepage gefunden. Wo ich dann aber mit Google gesucht habe, bin ich irgendwo auf so eine Unterseite gekommen, wo dann der Wein gleich kurz vorgestellt worden ist.
Wo aber nicht verlinkt ist.
Und auf dieser Unterseite wird dann der Wein beschrieben und sie haben so ein Konzept, das nennt sich Affordable Luxury, also zahlbarer Luxus. Oder? Und das ist das Konzept hinter dem Wein.
Das tönt ja grossartig.
Ja, grossartig, ja.
Aber in dem Fall haben wir ja sogar herausgefunden, da wird Winzer dahinter sind.
Ja, das kommen wir dann gerade drauf. Ich würde einfach noch schnell sagen, das Önologie-Team von dem Unternehmen hat hart gearbeitet, um Eleganz und Balance zu einem unschlagbaren Preis zu realisieren. Also es ist doch eine gewisse Tatkraft dahinter. So, und jetzt füllt der Wein ab, aber wir haben herausgefunden, dass irgendwie noch etwas dahinter steht. Hinter dem
genau, Wein. Nämlich eine Winzergenossenschaft. Den Namen nenne ich jetzt gerade noch nicht, weil da hat es noch einen Clou. Gegründet 1954, 102 Weinbauern sind dabei, weil die haben sich dort zusammengetan, um sich selber zu vermarkten, die Spekulation, die mit dem Wein betrieben wird, halt wirklich zu verhindern. Mit dem Vorsatz ist man ins Business eingestiegen.
Also gut, Moment. Du tust jetzt da wieder so Fakten droppen. Aber ich muss sagen, in der Recherche, das haben wir auch noch irgendwo auf einer Seite gefunden, weil die Kooperative selber, die hat zwar, wenn man es googelt, kommt ein Link für und wenn man draufklickt, heisst die Seite nicht gefunden. Oder? Also einfach nur so schnell.
Ja, das stimmt.
Die Quellen super offengelegt sind. Aber du hast schon gesagt, die haben einen lustigen Namen. Wie heissen denn die Kollegen da?
Die Genossenschaft heisst Jesus del Perdón. Und wenn man das eins zu eins übersetzt, heisst das Jesus des Verzeihens.
Also was muss man jetzt da genau verzeihen? Was ich da auch noch lese auf der Etikette, ist ein Vino de la Tierra de Castilla. Und das haben wir ja dann doch auch noch schnell ausrecherchiert, was ist das für ein Gebiet. Und wir haben herausgefunden, es ist einfach das Gebiet in Spanien, wo alle Massenwein herkommen, oder?
Kastilien ist halt eine flache Ebene, grösstenteils. Dort kannst du deine Maschine natürlich Vollgas bolzen lassen. Also wir reden wieder vom Vollernter, wir reden von den Behandlungen, die man so machen kann. Und da kannst du mit einer Maschine ziemlich zackig, du kurz das ganze Zeug bearbeiten. Es ist aber auch zu sagen, dass Kastilien natürlich jetzt nicht nur Massenwein macht, aber es ist bekannt dafür, dass sie die grosse Menge produzieren will. Man redet doch von einer Produktion, die auf etwa 15'000 Winzer verteilt wird. 15'000 Winzer. Aber zusammengefasst wird das in 183 Bodegas. Und was heisst das? Eine Bodega produziert im Schnitt pro Jahr 2,5 Millionen Liter.
Ja, da ist sicher ganz viel Liebe dahinter, oder? Also ich meine, das ist auch cool, so Produktionsprozesse in dieser Masse im Griff haben, das musst du auch können, oder?
Ja, und ich meine, jetzt stell dir vor, die produzieren zumindest Stand 2021 in Kastilien etwa 4,5 Millionen Hektoliter. Das ist eine ordentliche Masse. Und man sagt auch, dass 2/3 vom verkauften Wein aus Castilla-La Mancha, 2/3 ins Ausland geht und vor allem der grösste Teil nach Deutschland.
Also der Deutsche trinkt mit Vorliebe billig produzierten spanischen Wein. Hast du das richtig verstanden?
Ja, ich glaube auch, der Durchschnittspreis von einer Flasche Wein, die in Deutschland bezahlt wird, ist eher tief.
Wenn wir jetzt nicht hinterfragen, auf jeden Fall auf der Homepage von dem Weinhandelsunternehmen Hameken, wo der Wein verkauft, hat es noch einen schönen Satz. Und ich finde, den können wir uns auch so ein bisschen als Motto nehmen, wenn wir den Wein jetzt probieren. Oder? Altamar, a wine to enjoy. Nagi.
Ich würde sagen, etwas vergnügen. Darf ich
dir gerade so ein Glas mal einschenken?
Sehr gern. Aber ich merke gerade, zur Etikette willst du gar nichts sagen. He?
Ich glaube, man muss auch nicht viel sagen. Es ist ein bisschen strukturiertes Papier, in so einem geschwungenen Schriftzug, den ich jetzt nicht besonders innovativ finde. Und wie klein das Logo vom Hersteller drauf ist, habe ich vorher schon gesagt. Auf der Rückseite hat es noch zwei Barcodes, die man kann scannen kann. Beim einen steht Videotasting drauf. Da sieht man den Besitzer von dieser Firma, der die Flasche probiert, allerdings nur auf Dänisch und es hat keine Untertitel. Und dann hat es noch irgendwie so einen zweiten Barcode, wo man kann nachschauen kann, was so genau in dem Wein drin ist. Und jetzt, also du hast jetzt schon einen Schluck genommen, ich würde aber auch noch sagen, offenbar ist das bei den billigen Weinen so ein Ding, dass man hinten drauf verschreibt, wie der sollte schmecken. Ich weiss nicht, ob man den Konsumenten ein bisschen einlullen oder so, oder? Aber da steht jetzt klare, intensive, rote Farbe. Die Aromen erinnert an rote Krise, schon wieder rote Krise, Erdbeere und greifende Pflaumen mit so einem Hauch von süßen Gewürz wie Zimt und Vanille. Und es ist medium dry, mittlerer Körper mit einer schönen Balance zwischen Säure und weichen Tannin. Nagi, spürst du es? Die weichen Tannin, sind sie da? Sag es uns bitte.
Also zuerst würde ich dich fragen, schmeckst du etwas?
Also ich sehe jetzt, wo deine Frage herkommt.
Also ich finde, der Italiener war eine nasale Explosion.
Gegen das, ja. Also da kann man jetzt sagen, beim Schmecken hätte ich mir das Glas leer lassen können und es wäre auf das Gleiche rausgekommen.
Man darf sagen, die Flasche ist jetzt eine halbe Stunde offen. Gut, ich probiere sie jetzt mal. Also, medium dry, maxi. Die Aromen, nein.
Also ob, ehrlich gesagt, das ist jetzt vielleicht ganz böse, aber ob ich jetzt einfach einen Traubensaft kaufe oder den Wein trinke, das ist, irgendwie ist das so ähnlich.
Nein, Traubensaft hat mehr Geschmack.
Vielleicht sogar, ja.
Entschuldigung, ich finde es traurig. Ich finde es echt traurig.
Ja, nein, aber kostet ja auch nur 4 Stutz.
Ja, Mann, aber Nelly.
Preisleistung, come on.
Ja, schön für die Preisleistung, aber dann verzichte ich lieber auf den Preis.
Nein, der Preis,
wenn das die Leistung ist.
Nein, der Preis widerspiegelt ja die Leistung, weil der Preis ist niedrig und die Leistung auch, oder? Das ist eigentlich ein fairer Deal.
Ja, aber schau, okay. Es ist nicht so, wie das, was ich in Erinnerung habe aus jüngeren Jahren, wo man mal in andere Discounter gegangen ist. Und dann haben sie ja noch da die Kronverschlüsse gehabt. Und wenn du das probiert hast, dann war es sauer gewesen. Das ist es nicht. Aber ey, wirklich. Weißt, und dann nachher erzählst du mir noch, Falstaff hat dem Ding 88 Punkte gegeben.
Ja, also das ist, ja, Falstaff ist so ein Genussmagazin und die testet Wein und die haben das mit 88 Punkten bewertet. Das findest du im Internet.
Es tut mir echt leid, aber das tut mir in der Seele weh. Es tut mir in der Seele weh, weil es mag zwar technisch auch hier wieder korrekt sein, aber es ist seelenlos. Es ist seelenlos, weil da Also Giulio, ich kann mir nicht einmal vorstellen, dass irgendein Mensch da Hand angelegt hat.
Ja, also ich würde es jetzt meinem ärgsten Feind, glaube ich, auch nicht geben. Ausser ich hätte jetzt wirklich eine sehr, sehr boshafte Seite. Das kannst du auch nicht schenken, das kannst du nicht einmal auftischen, wenn du Leute eingeladen hast, die nicht so viel geben auf ihn. Nicht einmal so Leute würde ich das auftischen, oder? Ja, das geht nicht, aber es zeigt jetzt halt auch schön, dass so in dieser Preisklasse gibt es geschmacklich nichts zu erwarten, aber ja, sie sind korrekt produziert.
Jetzt kann ich noch sagen, wir zwei haben ein bisschen einen anderen Anspruch dran. Wir finden, ein Wein muss eine Geschichte erzählen, er muss etwas über seine Herkunft sagen, er sollte Charakter haben. Ja. Es macht mich fast ein bisschen traurig.
Ja, aber das ist ja genau das, oder? Wenn mit einem Winzer redest, der einen Wein macht, einen handwerklichen Wein, dann hat er eben meistens eine Philosophie, die er verfolgt mit dem Wein. Und sich mit dieser Philosophie auseinandersetzen, das ist ja das, was interessant ist. Aber bei diesen Weinen ist keine Philosophie, also du spürst sie weder im Glas, noch kannst du dir irgendetwas zu diesen Weinen erschliessen, weil es gibt ja gar keine näheren Informationen, oder? Also es wird ja auch genauso verkauft mit den technischen Daten. Ich habe jetzt eine kleine Adresse drauf, aber da wird nicht viel Gehabe drum gemacht. Du findest einfach schlicht auch keinen Kontext raus. Jetzt mag das für gewisse Leute vielleicht stimmen, dann ist es okay. Ich finde, für mich ist der Gap einfach ein bisschen dort. Ich meine, man muss ja nicht viel höher raufgehen, um etwas Gutes zu trinken. Ich meine, wir haben hier bei uns bei den Weinbraten schon tolle Wein für irgendwie 13 Franken gehabt. Das gibt es. Und die paar Franken mehr, ich glaube, das kann man jetzt sagen, die machen wirklich einen Unterschied in der Qualität.
Wenn du es jetzt probierst, es wird spürbar. Es wird wirklich spürbar, jawohl, beides ist korrekt, was wir da vor uns stehen haben. Aber es nimmt dich nicht gefangen. Und ich glaube, wenn du die 13 Franken aufs Mal nicht kannst leisten, dann spar und leiste dann eine Flasche und hab Freude daran. Aber ja, nein.
Und wie ist das Business? Das ist nicht nur beim günstigen Wein so, das ist auch beim teuren Wein natürlich so, auch dort kennen wir ja die Geschichte von absurd hohen Preisen für sehr exquisiten Weine.
Richtig, ich aber meine, das, weißt, ist das ist doch das andere Extrem.
Das ist auch nicht gut, oder? Das haben wir auch nicht gern, klar. Aber da kann man jetzt wirklich sagen, das ist das untere Ende, das ist die billigste Massenproduktion, die man kann haben. Das Zeug steht aber in den Läden und das würde ja nicht in den Läden stehen, wenn es nicht gekauft würde. Das finde ich dann einfach irgendwie noch so das Faszinierende. Offenbar muss es den Markt ja geben.
Das gibt es ja ganz klar, weil das wird ja seit Jahren gemacht. Und ich glaube, es zeigt auch wieder mal, sich mit Wein auseinanderzusetzen. Heisst auch da, sich Zeit nehmen, sich darauf einlassen, vielleicht auch wollen, etwas wissen darüber, vielleicht auch wollen, mal vergleichen. Aber ja, du sagst es richtig, es gibt einen Markt, der das abholt, aber meine ist es nicht.
Gut, ja, ich glaube, ich muss mein Budgetproblem anders lösen. Der Aldi löst es nicht für mich, wie technisch. Ich wollte das einfach jetzt mal probieren. Ich habe, seit wir den Podcast machen, habe ich gesagt, ich wollte 1-3 Euro Wein vom Aldi da auf dem Tisch haben. Und das haben wir jetzt gemacht. Und somit ist das Experiment abgeschlossen. Ich hoffe, ihr habt etwas dabei lernen. Was ist eure Meinung zu günstig Wein? Habt ihr schon mal einen super guten gehabt und ihr findet, ja, wir haben einfach jetzt die falschen rausgeholt im Affekt, oder? Dann schreibt uns das auf Instagram, auf unsere E-Mail-Adresse prost@dieweinberater.ch, in der Kommentarspalte auf unserer Homepage dieweinberater.ch. Wir sind immer gespannt auf eure Meinung. Das wäre es gewesen. Und jetzt müssen wir den Schock zuerst mal sowohl physisch als auch psychisch, glaube ich, verarbeiten. Und für das brauchen wir jetzt ein bisschen Zeit. Mindestens 2 Wochen bis zur nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao zusammen. Und tschüss, Nagi.
Gianelli.